So, dann haben wir heute die Möglichkeit, ganz pünktlich zu starten. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Analystenkonferenz der MVV Energie AG für das Geschäftsjahr 2023. Ich freue mich sehr, Sie heute hier persönlich begrüßen zu dürfen. Zunächst möchte ich Ihnen kurz den Vorstand vorstellen. Das ist zum einen Herr Dr. Müller. Herr Dr. Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG und verantwortlich für das kaufmännische Ressort. Dann links von Herrn Dr. Müller Frau Ammann. Frau Ammann verantwortet das Personalressort. Und auf der rechten Seite Herr Klöpfer, unser Vertriebsvorstand. Und Sie werden Herrn Dr. Roll vermissen. Herr Dr. Roll kann heute Corona-bedingt leider nicht teilnehmen. Mein Name ist Philipp Riemen. Ich bin heute hier als Leiter Finanz- und Investor Relations im Geschäftsjahr 2023 und führe Sie durch die Konferenz. Sie werden auf den Tischen schon den Geschäftsbericht, nicht den Geschäftsbericht, sondern die Präsentation und die Pressemitteilung gefunden haben. Den Geschäftsbericht haben wir heute Morgen im Internet veröffentlicht und Sie finden auch an der gleichen Stelle im Februar nochmals den Nachhaltigkeitsbericht. Dr. Müller wird Ihnen gleich nach einer kurzen Einleitung zum einen die Entwicklung des Geschäftsjahres 2023 präsentieren, darüber hinaus die Strategie und dann einen Ausblick geben auf das Geschäftsjahr 2024. Im Anschluss steht Ihnen dann der gesamte Vorstand für Fragen zur Verfügung. Und nun zur Präsentation, Herr Dr. Müller.
Herr Riemen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch im Namen wirklich des gesamten Vorstands. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie so kurz vor Weihnachten, es bleibt ja nichts anderes bei unserem gebrochenen Geschäftsjahr, dass Sie sich jedes Mal und auch dieses Jahr wieder die Zeit nehmen, mit uns auf ein Geschäftsjahr zurückzublicken, das ein unruhiges Geschäftsjahr gewesen ist. Ein Geschäftsjahr, in dem sich erneut gezeigt hat, dass wir weltweit unsere Klimaschutzanstrengungen verstärken müssen, das aber auch erneut geprägt war von geopolitischen Verwerfungen. Mit dem Krieg in der Ukraine, den furchtbaren Auswirkungen auf Menschen und Infrastrukturen, der in den zweiten Winter geht, mit dem Angriff auf Israel Anfang Oktober, der das Potenzial zu einer Ausweitung in sich trägt. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass diese unruhigen Zeiten uns voraussichtlich erhalten bleiben. Dann kommt es für ein Unternehmen wie MVV darauf an, gerade im Rahmen seiner Möglichkeiten, das zu tun, um klimapolitisch weiter voranzugehen und gleichzeitig die Versorgung mit Strom, mit Wärme, mit Wasser zu gewährleisten und zwar zukunftsfähig zu gewährleisten. Und Sie können das ein bisschen hinter der Überschrift klimapositiv bis 2035 dann auch schon erkennen, dass wir uns da eine neue Ambition vorgenommen haben. Wenn ich auf die Kernbotschaften für die heutige Analystenkonferenz schaue, dann ist es sicher, dass wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurückblicken, indem wir mit dem Klimapositivkurs und der Nutzung unternehmerischer Chancen tatsächlich ein besonderes Ergebnis erwirtschaftet haben. Ein markanter Höchstwert mit 880 Millionen Euro als Adjusted EBIT, der allerdings, und das will ich gleich an dieser Stelle hinzufügen, durch Sondereffekte aus Veräußerungserlösen und aus einer Sonderentwicklung im Energiehandel im Wesentlichen gestützt worden ist. Also Einmaleffekten, die sich in diesem Geschäftsjahr so nicht wiederholen werden, sodass wir, das wäre die dritte Kernaussage zu Beginn beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 uns plus minus 10% rund um 400 Millionen Euro bewegen werden. Ich werde am Ende ja darauf zurückkommen. Und vierte Aussage zu Beginn auf der Basis dieses Ergebnisses, das wir für 23 erwirtschaftet haben, schlagen wir quasi eine Dividendensplittung vor. Vorstand und Aufsichtsrat sagen, eine ordentliche Dividende von 10 Cent je Aktie und angesichts unseres 150-jährigen Jubiläums, das wir in diesem Jahr 2023 gefeiert haben und vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung eine einmalige Sonderdividende von 30 Cent je Aktie. Das vielleicht als Highlights vorweg. Wir werden dann im größeren Detail durch das Geschäftsjahr 2023 gehen, im Blick auf eine fortgeschriebene Strategie, werfen und von da aus dann nochmal ein bisschen detaillierter in den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr abspringen. Wenn wir dann mit den finanziellen Kennzahlen für das Jahr 2023 beginnen, dann und zwar mit dem Gesamtüberblick, dann haben wir unseren Umsatz auf 7,5 Milliarden Euro gesteigert, was insbesondere an höheren Großhandelspreisen auf der Stromseite liegt. Aber Sie wissen, ich habe das eigentlich jedes Jahr auf der Analystenkonferenz gesagt, Umsatz ist für uns keine zentrale Steuerungsgröße. Die wichtigste ist sicherlich das Adjusted EBIT, das wir mit 880 Millionen Euro haben abschließen können, in dem Veräußerungserlöse und Einmaleffekte aus dem Energiehandel abgebildet sind. Sie müssen bitte die 880, dürfen Sie nicht korrelieren mit unserer Prognose, die wir gemacht haben von 650 bis 720 Millionen, weil wir ja immer nur das operative Ergebnis prognostizieren, also ohne Veräußerungserlöse. Das operative Ergebnis liegt bei 747 Millionen, also das heißt, wir haben die Prognose, die wir bei 650 bis 720 ja im Q2 erstmals in der Breite gemacht haben, die wir im Q3 dann nach oben hin etwas geöffnet haben, ohne eine neue Zahl zu sagen, dann im Verlauf des Gesamtgeschäftsjahres nochmal leicht auf 747 dann überschreiten können. Daraus ergibt sich ein bereinigter Jahresüberschuss nach Fremdanteilen, der auf 513 Millionen Euro ansteigt, ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der bereinigt um Margins bei 786 Millionen liegt, ein ROCE von 33,5%, der sich natürlich im Kern daraus erklärt, dass wir die Ergebnisse im Energiehandel nicht durch zusätzlichen Kapitaleinsatz erzielt haben, bei Investitionen von 344 Millionen Euro. Das ist der höchste Investitionsbetrag, den wir als MVV in den letzten 8 Jahren investiert haben. Wenn man dann abspringt in die einzelnen Berichtssegmente, das ist ja unsere Berichtseinheit, also in die Kundenlösung, dann sieht man eben hier den großen Umsatzanstieg. Das Berichtssegment Kundenlösung ist ja das tatsächlich die Außenumsätze quasi zusammenträgt, während die drei anderen Segmente eigentlich durch Innenumsätze im Wesentlichen geprägt werden. Aber auch in diesem Segment ist nicht der Umsatz die wesentliche Kenngröße, sondern das Adjusted EBIT. Und hier sieht man dann eben deutlich, dass wir die Energiehandelseffekte im nennenswerten Umfang zu verzeichnen haben. Das Ergebnis steigt um 361 Millionen Euro, speist sich im Prinzip aus zwei Teilen. Zum einen aus der Vermarktung von Erneuerbaren, zum einen und zum zweiten aus dem konventionellen Portfoliohandel und der Nutzung von Marktopportunitäten bei konventionellen Energien. Um die Frage vielleicht gleich vorwegzunehmen, von diesen 361 Millionen Euro entfallen ungefähr 70% auf die Vermarktung von Erneuerbaren, in der sich eben das Preisniveau von 2022 ausdrückt. Die Verträge sind dann 23 in Erfüllung gegangen und 30% stammen aus dem konventionellen Energiehandel. So viel zu Kundenlösungen im Berichtssegment Neue Energien. Konnten wir gleichfalls eine Steigerung verzeichnen, die allerdings deutlich kleiner ist. Sie stammt im Wesentlichen aus dem Umweltgeschäft, also über höhere Strom- und Dampferlöse, ein höheres Windaufkommen und ein Zubau im Windportfolio. Gegenläufig eine Verringerung der Rohmarge in der Projektentwicklung, weil wir dort Personal aufgebaut haben, insbesondere auch in Deutschland, um von der Geschwindigkeit, von der Beschleunigung Wind und PV auch in Deutschland profitieren zu können. Für das Berichtssegment Neue Energien sind die Investitionen wichtig. Wir legen hier einen Investitionsschwerpunkt, haben von den 133 Millionen, 100 Millionen in Wachstum investiert, 32 Millionen in Bestand. Die größten Projekte sind die grüne Wärme in Mannheim, die Flusswärmepumpe in Mannheim, das sind die Übernahme von PV-Parks. Wir haben im letzten Jahr 4 PV-Parks übernommen, erstmals in der Größenordnung, und haben die Weichen gestellt, damit wir mehr Windparks in den nächsten Jahren übernehmen können, und haben eine Projektpipeline in Italien dazu. Italien gehört jetzt zu den Ländern in Europa, in denen wir auch in der Projektentwicklung tätig sind, neben Griechenland. Dann zum Berichtssegment Versorgungssicherheit. Hier haben wir im Wesentlichen gleichfalls einen Ergebniszuwachs zu verzeichnen, der sich daraus ergibt, dass Block 9 im GKM im letzten Geschäftsjahr, also im Vorjahr 22, eine schlechtere Verfügbarkeit hatte als im 23er Jahr, und wir konnten damit höhere Strombezugsmengen aus dem vorgelagerten Netz, die wir als MVV-Netze beziehen mussten, die preisbedingt zu einer Belastung geführt haben, dadurch sogar überkompensieren, sodass wir auch bei Versorgungssicherheit eine leichte Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen haben. Auch dieses Berichtssegment gehört zu den Investitionsschwerpunkten, weil hier die Netze mit abgebildet sind, also alles, was wir in Wärmenetze, in Stromnetze, in Wassernetze investieren, ist hier abgebildet mit den 160 Millionen zusätzlich. Dazu die erste Flusswärmepumpe, die wir in Mannheim im Oktober in Betrieb genommen haben. Auch darauf werde ich nochmal gesondert zurückkommen. Bei der Überleitungsrechnung vom technischen, wenn ich das so nennen darf, Ergebnis zum Adjusted EBIT, bleiben wir wie seit vielen Jahren vollkommen konstant. Wir bereinigen die IFRS 9 Effekte, weil sie weder Ergebnis-, Liquiditäts- noch steuerungsrelevant sind. In diesem Jahr haben wir in der G&V 186 Millionen Euro subtrahiert, während wir im letzten Jahr 315 Millionen Euro addiert haben, also letztendlich einen Swing in der Bereinigung, aber strukturell genauso bereinigt, wie wir das seit vielen, vielen Jahren tun. Und wir rechnen Zinserträge aus Finanzierungsleasing, das kennen Sie, zum operativen Geschäft dazu. Also gleiche konstante Bereinigung wie in den sonstigen Jahren auch. Wenn man dann auf die Überleitung vom EBIT hin auf den Jahresüberschuss nach Fremdanteilen schaut, dann wird das Finanzergebnis etwas schlechter. Das liegt an Aufwand für Währungsumrechnungsdifferenzen, während wir gleichzeitig jetzt vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung positive Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln ziehen. Lassen Sie mich an der Stelle gleich hinzufügen, dass Zinsergebnis ist nicht belastet dadurch, dass wir etwa bei Neuaufnahmen von oder bei laufenden Finanzierungen höhere Zinsen zu zahlen haben. MVV ist schon immer konservativ darin gewesen, langfristig Zinsen zu sichern, und das schlägt sich jetzt auch hier nieder. Wir würden von der Zinsentwicklung nur insoweit betroffen sein, als wir neue Finanzierungen aufnehmen. In laufenden Finanzierungen wird sich diese Zinsentwicklung nicht niederschlagen. Selbstverständlich steigt dann vor dem Hintergrund des operativen Ergebnisses auch der Steueraufwand. Wir verlieren ein bisschen über Fremdanteile, sodass sich insgesamt ein Jahresüberschuss nach Fremdanteilen von 513 Millionen Euro ergibt, der sich dann auf ein Ergebnis je Aktie von 7,78 Euro errechnet. Wenn man dann auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit schaut, dann entwickelt der sich ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau. Ausgangspunkt das Jahresergebnis vor Steuern mit 1,22 Milliarden Euro. Daraus kommen wir dann zum Cashflow vor Working Capital und Steuern, der um 422 Millionen Euro ansteigt, nachdem wir die zahlungsunwirksamen und nicht operativen Erträge und Aufwendungen daraus bereinigt haben. Beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist der dominierende Abzugsposten die Rückführung der bei uns hinterlegten Margins in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Die Märkte beruhigen sich, die Preise beruhigen sich wieder. Wir sind nicht mehr das, unsere Gegenpartys sind nicht mehr das Risiko am Markt, und wir begrüßen ausdrücklich, dass wir von diesen Margin-Positionen wieder weg sind, weil wir sie ja operativ nicht nutzen können. Bereinigt um die Rückführung der bei uns hinterlegten Margins, so wie auch in den letzten Jahren, beträgt der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 786 Millionen Euro und liegt damit um 429 Millionen Euro über dem Vorjahr. Er profitiert auch von einem Abbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und einem Abbau von Vorräten. Und damit können Sie letztendlich dann eine Konsistenz zwischen dem operativen Cashflow ohne Margins und dem bereinigten EBITDA erkennen. Dieser hohe Cashflow stützt dann natürlich den Nettoverschuldungsgrad und die EK-Quote. Die Nettofinanzschulden ohne Margins sinken im Vorjahresvergleich auf 840 Millionen Euro. Und wenn ich hinzufüge, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag für länger als 3 Monate angelegt haben, damit der Betrag aus den flüssigen Mitteln rausläuft. Wenn wir den dann wieder zurückkriegen in die flüssigen Mittel, dann werden die Nettofinanzschulden sich nochmal um den entsprechenden Betrag reduzieren. Ich kann den Betrag hier auch nennen, sind 150 Millionen Euro, die letztendlich diese Nettofinanzschulden dann nochmal weiter reduzieren. Die bereinigte EK-Quote ohne Margin steigt aufgrund dieses EK-Anstiegs dann auf 40,7%. Und am Ende sieht man, dass diese, das will ich dann schon in der als Summenschlussfolgerung dann nochmal sagen, wie diese außerordentliche Ergebnisentwicklung die Finanzkraft von MPV nachhaltig stärkt. Und wir merken, dass sich das dann auch in den Konditionen der MPV am Kapitalmarkt auswirkt. Auf der Basis dieses Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung im März vor, die Dividende sowohl zum einen an Kontinuität auszurichten, aber diese Ergebnisentwicklung, die wir sehen, dann trotzdem Rechnung zu tragen. Wir haben deshalb eine gesplittete Dividendenvorschlag, wenn ich das so nennen darf, gemacht, die ordentliche Dividende um 10 Cent je Aktie auf 1,15 Euro je Aktie anzuheben und vor dem Hintergrund des 150-jährigen Jubiläums, das wir in 2023 gefeiert haben, also MVV und Vorgängergesellschaften, eine einmalige Sonderdividende auszuschütten im Umfang von 30 Euro je Aktie, sodass wir insgesamt, wenn ich beide Dividendenteile zusammennehme, zusätzliche 40 Euro, also gegenüber der bisherigen Dividende zusätzliche 40 Cent die Aktie ausschütten. Das ergibt eine Dividendenrendite bezogen auf die ordentliche Dividende von 3,7% und wenn ich die Sonderdividende mit einrechne von 4,7%, also wirklich eine sich gut verzinsende Anlage, die die MVV-Aktie tatsächlich darstellt. Ich will aber schon nochmal unterstreichen, das ist eine einmalige Sonderdividende. Deswegen haben wir ganz bewusst ja gesagt, wir erhöhen die ordentliche Dividende um 10 und es wird dann eine einmalige Sonderdividende aus Anlass dieses Jubiläums geben. Wenn man von daher abspringt in ein paar nicht finanzielle Kennzahlen, dann lassen Sie mich die Kernaussage dieses Charts vielleicht wie folgt zusammenfassen. Zum einen sieht es optisch so aus und das ist natürlich auch technisch richtig, dass wir mit knapp 6.400 Mitarbeitern etwas unter dem Vorjahr liegen. Wenn man aber bedenkt, dass wir über die Veräußerungen unserer tschechischen Aktivitäten und zwei kleinerer Beteiligungen fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeben, dann heißt das in der Sache, wir bauen in Wachstumsbereichen, in der Projektentwicklung, im Dienstleistungsgeschäft gegenläufig auf, sonst würde man da eben diese 600 Mitarbeiter wiedersehen. Man sieht es nicht wieder. Das zeigt, bei den Themen, die sich letztendlich rund um Erneuerbare ranken, bei denen wir Wachstumspotenzial sehen, bauen wir tatsächlich Mitarbeiter auf. Und dann vielleicht zusammengefasst bei den Anteilen grünen Stromes und grüner Wärme, die Sie da sehen, sieht man trotz der Tatsache, dass wir die tschechischen Aktivitäten abgegeben haben, relative Zuwächse durch die Übernahme von Windparks, von PV-Parks, durch die Übernahme oder durch die Investition in grüne Wärmeaktivitäten, sodass ich das, was auf der Mitarbeiterseite gilt, wir wachsen in all den Themen, die sich rund um Erneuerbare drehen, das sieht man dann auch hier auf der Anlagenseite sich widerspiegeln. Auffällig vielleicht in den letzten beiden Zeilen, dass wir einen hohen Anteil von erneuerbaren Energienanlagen an Dritte weitergegeben haben. Das liegt daran, also nämlich 1400 MW, das ist sehr viel, dürfte ein Höchstwert in den letzten Jahren für uns sein. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir Projektrechte verkauft haben und dass wir uns aus dem australischen Geschäft komplett zurückgezogen haben, in einem frühen Stadium Projektrechte verkauft haben. Deswegen sieht man das auch ansonsten, wenn wir dies zu Ende entwickelt hätten, hätte man das ja auch auf der Ergebnisseite tatsächlich deutlicher sehen müssen. Auffällig auch in der letzten Zeile, die Scope-1-Emissionen gehen deutlich zurück. Das ist der deutlich geringere Einsatz der KWK geschuldet, und zwar sowohl aus technischen Gründen. Ich habe ja eben gesagt, Verfügbarkeit zwar besser als in 2022, aber trotzdem noch niedrig. Und man sieht natürlich, dass vor dem Hintergrund der Clean Dark Spreads das Kraftwerk als solches weniger häufig im Geld ist, als das vielleicht in den früheren Jahren oder als das sicher in den früheren Jahren der Fall war. Also auch hier eine klare Tendenz bei den nicht finanziellen Kennzahlen hin zu immer grünerer Erzeugung, immer grünerer Positionen bei MVV. Wenn ich damit das Ergebnis 23 verlasse, dann tue ich das mit der Bemerkung, dass wir schon vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses uns vorgenommen haben, die Strategie einmal neu zu überarbeiten und zu einer Fortschreibung der Strategie entschlossen haben, die letztendlich darin gipfelt, ich habe es beim ersten Chart gesagt, dass wir nicht mehr bis spätestens 2040 klimapositiv werden wollen, sondern bis 2035 tatsächlich als Gesamtunternehmen klimapositiv sein wollen mit unserem Mannheimer Modell und dem Dreiklang aus Wärmewende, aus Stromwende, aus grünen Kundenlösungen sind wir eines der ersten Unternehmen, wenn nicht vielleicht das erste Unternehmen in Deutschland, das dafür einen eigenen Weg für sich beschreibt, wie wir klimapositiv werden können, wie wir Emissionen dauerhaft reduzieren können und wie wir Emissionen nicht nur wir reduzieren, sondern der Atmosphäre so entziehen können, dass wir als Unternehmen klimapositiv sein können. Wie wollen wir das insgesamt tun? Wenn wir mit der Wärmewende beginnen, dann gilt ja für Deutschland eine Zielzahl 2045, die die Bundesregierung für klimaneutrale Wärme festgelegt hat. Wir wollen zeigen, das ist nicht neu gegenüber dem letzten Jahr, dass wir in der Fernwärme in Mannheim und der Region bis 2030 den Umstieg zu 100% von Kohlewärme auf grüne Wärme erreicht haben. Damit gehen wir deutlich über die 50% Vorgaben der Bundesregierung hinaus. Wir betrachten sogar die Wärmewendeaktivitäten am Standort Mannheim ein bisschen als eine Blaupause für die Vergrünung der Fernwärme insgesamt. Wir können bereits heute 60% der Wärmenachfrage in Mannheim mit Fernwärme abdecken. Bundesweit sind das erst 14%. Und diesen Vorsprung wollen wir eben auch bei der Umstellung von Kohlewärme auf grüne Wärme nutzen. Wir haben 2020 den ersten Schritt dahin gemacht und haben die thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel, also im Mannheimer Norden, an die zentrale Fernwärme angeschlossen. Wir haben mit der Flusswärmepumpe in Mannheim, die wir 2023 im Oktober in Betrieb genommen haben, den ersten Schritt der zweiten Ausbaustufe genommen. Wir werden den 2024 abschließen, indem wir die Phosphorecyclinganlage und das Biomassekraftwerk auf der Friesenheimer Insel, gleichfalls beides im Mannheimer Norden, an das zentrale Fernwärmenetz anschließen. Damit kommen wir auf bis zu 60% grüner Wärme für Mannheim und die Region. Und wir werden dann ab 2025 die dritte Stufe beginnen, die auf grüne Technologien wie Erdwärme, zusätzliche Flusswärmepumpen, die Nutzung weiterer industrieller Abwärme oder Biomethan-Heizkraftwerke setzen wird und sind mehr als zuversichtlich, dass wir die 100% grüne Wärme dann bis 2030 auch tatsächlich realisieren können. Denn das ist ja die Grundüberlegung dahinter für den sicher anzunehmenden Fall, dass das GKM keine kohlebasierte Wärme mehr erzeugt, brauchen wir Ersatz, die diese Kohle sicher ersetzt. Und deswegen sind wir, Sie wissen das, seit 2020 eben dabei, dafür Ersatz zu schaffen. Das wird dann auch genauso gelingen. Vergleichbare Absichten verfolgen wir an den anderen Standorten in Offenbach und in Kiel, die aber natürlich lokal spezifisch sind. In Offenbach wird das eher kleine Steinkohlekraftwerk bis Ende der Dekade komplett durch andere Erzeugungsquellen ersetzt, vor allem aus Abwärme aus Rechenzentren, aus einer optimierteren Nutzung der vorhandenen thermischen Abfallbehandlungsanlage, aber auch aus Biomasse- und Biomethananlagen und gegebenenfalls auch durch Flusswärmepumpen. In Kiel ist die Situation nochmal anders. Da steht ja eines der modernsten Gasheizkraftwerke Europas, das heute noch mit konventionellem Erdgas befeuert wird. Wir werden das bis 2035 auf Wasserstoff umstellen und ergänzen um Geothermiewärme und um Großwärmepumpen, sodass dort die Lösung anders aussehen wird. Das muss man sich, glaube ich, sowieso als Grund für die Wärmewende vorstellen, dass die Wärmeantwort jeweils dezentral, regional, lokal anders ausgelegt ist, eben nicht so einheitlich, wie das auf der Stromseite passieren kann. Wenn ich sage, Wärmequellen müssen dann vergrünt werden, dann gilt das natürlich auch für die Wärmenetze, die diesen Weg mitgehen müssen. Das verlangt einen vollständigen Umbau unserer Infrastruktur. Wir verdichten deshalb vorhandene und bauen gezielt neue Infrastruktur aus, um die Potenziale dieser grünen Wärme in der Fläche auch möglichst breit nutzen zu können. Gleichzeitig lösen wir parallele Netzinfrastrukturen auf, also da, wo Gas, konventionelle Gasnetze und Fernwärmenetze parallel liegen. Und man muss eben auch immer mitdenken, dass da, wo Fernwärme keine Option ist, Wärmepumpen eine Option sind. Und dann braucht man auch für die Wärmeseite Stromnetze, die das aushalten können. Also Wärmewende hat durchaus auch immer eine Stromkomponente auf der Netzseite. Und da, wo es eine Stromkomponente auf der Netzseite hat, hat es eben auch eine Angebotsseite. Deswegen bauen wir ja auch tatsächlich ein Angebot für dezentrale Wärmelösungen aus, also mit Wärmepumpen und Biomassen, damit wir den Kunden, die keine Chance haben, an ein Fernwärmenetz zu kommen, gleichfalls eine klimafreundliche Heizoption anbieten können. Und auch das gilt nicht nur für Mannheim, sondern auch für die anderen großen Standorte. Das sicherlich Umsetzungshighlight Nummer eins in dem Bereich ist tatsächlich die erste Flusswärmepumpe, die wir im Oktober ans Netz gebracht haben. Es ist nicht nur die erste Flusswärmepumpe von MVV, sondern ist eine der größten, die in Deutschland in ein Fernwärmesystem integriert worden ist, eine der größten in Europa, und sie ist außerdem ein wirklich gelungenes Gemeinschaftsprojekt zwischen GKM und MVV, denn das GKM hat den Standort für die Flusswärmepumpe zur Verfügung gestellt, hat die Flusswärmepumpe in unserem Auftrag errichtet, auch wenn wir der Investor dieser Flusswärmepumpe sind. Insoweit haben wir viel Aufmerksamkeit für dieses Referenzprojekt der Wärmewende bekommen. Rechnerisch versorgt die Flusswärmepumpe 3.500 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme aus dem Rheinwasser und spart dabei 10.000 Tonnen CO2 ein. Wir gehen davon aus, dass wir insgesamt ein Potenzial von bis zu 50.000 Haushalten haben, die wir durch den Einsatz von Flusswärmepumpen mit Fernwärme aus dem Rhein versorgen können. Zweiter Bestandteil des Mannheimer Modells ist die Stromseite neben der Wärmewende. Wir haben uns auch hier vorgenommen, an dem Wachstum, das wir bei erneuerbaren Energien auf der Stromseite sehen, überproportional teilzunehmen. Wir hatten bisher ein Ziel, etwa 800 MW bis 2026 an eigener Kapazität für Wind und PV aufzubauen. Wir wollen das deutlich anheben auf 2000 MW im Jahr 2030 und dafür vor allem Windkraftanlagen an Land und PV-Parks, die die JuWi in Deutschland entwickelt, mehr im Konzern halten. Wir haben im letzten Jahr einen ersten Schwung, wenn ich das so sagen darf, an Solarparks übernommen und haben die Weichen dafür gestellt, dass wir in den kommenden Jahren schneller und mehr Onshore-Windparks übernehmen können. Das können Sie in den Zahlen jetzt noch nicht sehen, weil das erst in den nächsten Jahren dann auf uns zukommen wird. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir eine Long-Position für Erneuerbare aufbauen sollten. Und auch hier ein Umsetzungshighlight mit dem Solarpark Seckach, der kein einfacher Solarpark ist, sondern der eine Kombination aus Freiflächen-PV und Batteriespeicher ist. Eine Technik, die in Deutschland noch ziemlich selten angewandt wird. JuWi hatte im vorletzten Jahr die erste Anlagenkombination aus Wind und Speicher entwickelt und hat jetzt eine der ersten hybriden Kombinationen aus Solar und Speicher entwickelt, also ein 10 MW starker Solarpark mit einem 9 MW starken Batteriespeicher ausgestattet, sodass man die Flexibilität, die diese Anlage hat, dann damit auch besser nutzen kann. Über Seckach versorgen wir heute mit 18.000 Solarmodulen rund 3.200 Haushalte, natürlich immer rechnerisch mit klimafreundlicher Sonnenenergie. JUWI wird sich eben auch darauf weiter ausrichten, nicht nur Repowering-Projekte umzusetzen, sondern über Revamping von älteren Anlagen auch deren Leistungsfähigkeit in Bestandsparks wieder zu erhöhen, ohne dass man gleich das gesamte Projekt repowern muss. Und ein dritter Teil ist Anlagentechnik, und dazu würde eben auch Vermarktungskompetenz gehören, die wir bei der MVV Trading haben, also das, was ich einleitend zum Geschäftsjahr 2023 gesagt habe, mit positiven Ergebnissen aus der Vermarktung von Wind und PV. Das ist eben ein Teil eines Trading-Angebots. Sie werden vielleicht in den letzten Tagen gelesen haben, dass wir mit der DB Energy einen PPA abgeschlossen haben, also einen Bezugsvertrag zur Lieferung von über 160 GWh Grünstrom und damit die Dekarbonisierungsziele der Deutschen Bahn unterstützen. Der Strom stammt aus 3 dieser Solarparks, die wir im letzten Jahr in unser eigenes Portfolio in Baden-Württemberg und Bayern in Betrieb genommen haben. Soll heißen, wir gehen auch bei der Stromwende, nicht nur bei der Wärmewende, wir gehen auch bei der Stromwende eben nicht nur auf der Anlagenseite, sondern auch auf der Vermarktungsseite deutliche Schritte weiter, als wir uns bisher vorgenommen haben. Dritter Teil des Mannheimer Modells sind die grünen Kundenlösungen. Wir haben auch hier, und das ist unverändert gegenüber der letzten Analystenkonferenz, daran festgehalten, bis 100%, bis 2035 gibt es nur noch grüne Angebote für unsere Kunden. Also wir werden bis dahin nur noch nachhaltige Energie vertreiben. Unser Produktportfolio im Bereich Privat- und Gewerbekunden, das Sie bisher schon auf der Stromseite kennen mit Wallbox, Solar- und Batteriespeicher, haben wir in diesem Jahr durch dezentrale Wärmelösungen substanziell ausgeweitet. Das gilt für Industrie- und Gewerbekunden auf der Systemanbieterseite ja schon ein bisschen länger mit unserer Tochter MVV Enemic, bei der wir individuelle Transformationspfade für unsere Industrie- und Mittelstandskunden anbieten, um deren Kosten zu senken, um deren CO2-Ziele erreichen zu können, und zwar auch da im Solar- und im Wärmebereich alles aus einer Hand anbieten zu können. Wir sind damit, also kann man das ein bisschen zusammenfassen, sowohl auf der Privatkundenseite wie auf der Mittelstandsgewerbe, Immobilien bis hin in Großkundenseite Systemanbieter für Wärme und für Strom aus einer Hand. Und auch da ein wirklich gutes Umsetzungsbeispiel. Direkt in unserer Nachbarschaft in Mannheim sitzt der größte Kakaoproduzent der Welt, Olam Food Ingredients, die bisher ihren Prozessdampf auf der Basis von konventionellem Erdgas erzeugt haben. Wir haben mit dem Unternehmen gemeinsam eine Lösung entwickelt, wie die Kakaoschalen, die einfach Abfall der Kakaoproduktion sind, heute so genutzt werden können, dass ein Großteil des Prozessdampfs auf der Basis der Nutzung dieser Kakaoschalen produziert wird. Die Anlage spart damit 8.000 Tonnen CO2 ein. Wir haben Planung, Bau, Finanzierung, Betriebsführung für diese Anlage übernommen. Und im vierten Teil, ich habe gesagt, Privat- und Gewerbekunden, Industriekunden, Mittelstandskunden, sind wir auch unterwegs, was Smart Cities angeht. Als Beispiel, in Mannheim haben wir zusammen mit der Stadt ein Joint Venture, Smart City Mannheim, realisiert, damit eine große Solarinitiative gestartet und wollen damit zusammen mit der Stadt sämtliche stadteigene Liegenschaften bis zum Jahr 2027 vollständig klimaneutral stellen. Damit zeigt sich tatsächlich, dass wir über die verschiedenen Kundengruppen hinweg vollständig angebotsfähig geworden sind. Das ist die Kundensicht. Für uns ist nicht ganz unwichtig, dass wir auch Dritte gefunden haben, die von diesem Weg überzeugt sind. Die Science-Based Targets-Initiative hat uns vor 2 Jahren bestätigt, dass unsere Klimaschutzziele Betonung liegt auf Ziele, kompatibel mit dem Kurs Klimapositiv bis 2040, war damals noch unsere Zielzahl, sind. Im letzten Jahr hat die Science-Based Targets-Initiative uns gleichfalls bestätigt, dass nicht nur die Ziele, das könnte ja nur PowerPoint sein, sondern dass auch die Maßnahmen, mit denen wir diese Ziele unterlegt sind, auf Net-Zero-Kurs sind. Wir sind damit das erste deutsche Unternehmen, das diesen strengen Maßstab geschafft hat und eines der ersten Unternehmen weltweit. Und das ist nochmal eine Bestätigung dafür, dass eine ernstzunehmende NGO, eine der strengsten, die es an der Stelle gibt, das Mannheimer Modell und unsere Energiewendeaktivitäten tatsächlich als zukunftsweisend, als Net-Zero-kompatibel einschätzen. Lassen Sie mich hinzufügen, für den Geschäftsbericht 2023 haben wir außerdem frühzeitig und freiwillig die EU-Taxonomie mit nunmehr allen 6 Umweltzielen vollständig abgedeckt und sind damit eines der ersten Unternehmen, das das erreicht hat. Wir haben damit erneut, und ich hatte diese Zahl, weil wir das letztes Jahr schon in Teilen abgedeckt haben, mit den ersten beiden Umweltzielen auch im letzten Jahr herausgestellt. Und das hat sich in diesem Jahr bestätigt, auch mit der Abdeckung sämtlicher Umweltziele, dass wir 78% unserer Investitionen gemäß EU-Taxonomie als grün, also als taxonomiekonform ausweisen können. Auch das ist eine Bestätigung dafür, dass unsere Investitionsschwerpunkte auch unter Taxonomie-Gesichtspunkten auf eine klimapositive Zukunft einzahlen und unseren Kurs, klimapositiv zu werden, tatsächlich bestätigen. Diesen Weg werden wir nun, ich habe 2035 als neue Zielzahl genannt, diesen Weg werden wir schneller gehen. Wir reduzieren unseren gesamten Fußabdruck nicht nur bis spätestens 2040, sondern wir wollen bis 2040 klimapositiv sein und unterstreichen damit, dass wir das eben nicht nur rechnerisch durch Kompensationsmaßnahmen betreiben, sondern echten Klimaschutz, das heißt auch echte CO2-Reduktion voranstellen. Wir beziehen dabei alle Treibhausgasquellen, also auch einschließlich der vorgelagerten und der nachgelagerten Lieferketten ein und bringen damit sowohl unsere direkten, wie auch aus der eigenen Erzeugung, wie die indirekten Emissionen aus unserem Geschäftsbetrieb über alle Kunden hinweg auf Netto Null. Wir werden also dafür bis 2035 unsere noch verbliebene fossile Energieerzeugung vollständig auf grün umstellen. Wir werden unseren Geschäftsbetrieb, in unserem Geschäftsbetrieb nur noch erneuerbare Energie nutzen und wir werden unseren Kunden ausschließlich grüne Energie beliefern, so wie sie bei ihren Lieferketten sowie unsere eigenen Lieferketten dekarbonisieren. Auch dafür ein Beispiel, nämlich eine Lösung für unvermeidbare Restemissionen zu finden. Die Nachrüstung von Beckus, also die CO2-Abscheidung, Nutzung bzw. Speicherung, ist bereits seit 2 Jahren, ich habe das auch auf der letzten Analystenkonferenz angesprochen, Teil unseres Klimapositivkurses, den wir über alle Klimaschutzaktivitäten hinweg eben nochmal beschleunigen. In Mannheim arbeiten wir derzeit intensiv an einem Pilotprojekt, mit dem CO2 aus dem Rauchgas der Abfallverwertung und des Biomassekraftwerks abgeschieden und genutzt wird. In einem späteren Großverfahren können wir so perspektivisch CO2 speichern und der Atmosphäre dauerhaft entziehen. Und in Dresden, Sie sehen die Anlage da einmal im Bild, betreiben wir mit unserer Abfallvergärungsanlage bereits heute unsere erste konzerneigene klimapositive Anlage, bei der wir mehr CO2 abscheiden und speichern, als in die Atmosphäre entlassen wird. Ein Teil des bei der Biomethangewinnung abgeschiedenen CO2 nutzen wir innerbetrieblich. Die überschüssige Menge des verflüssigten CO2 wird dauerhaft in Abbruchbeton gespeichert. Mit der Betriebserfahrung, die wir mit dieser Technik in den nächsten Jahren sammeln, werden wir sie Schritt für Schritt auch in unseren sonstigen Anlagenpark anwenden und werden damit nicht nur unvermeidbare Restemissionen ausgleichen, sondern über die zusätzlich eingezogenen Mengen, also insbesondere aus den biogenen Anteilen, negative Gesamtemissionen erreichen. Das ist die Basis dafür, wie wir als eines der ersten Energieunternehmen überhaupt klimapositiv werden können. Und lassen Sie mich hinzufügen, vielleicht ist das in der einen oder anderen Stelle in der Deutlichkeit überraschend, dass nicht nur Zementindustrie, Chemieindustrie sich mit CO2 befassen. Dort geht es um unvermeidbare Restemissionen. Für uns geht es eben nur zum kleineren Teil um unvermeidbare Restemissionen. Es geht im Kern darum, aus den biogenen Anteilen negative Emissionen zu machen und damit tatsächlich klimapositiv werden zu können. Das ist ein anderer Zungenschlag, mit dem wir auf dieses Thema schauen. Meine Damen und Herren, damit wir das erreichen können, was ich gerade beschrieben habe, brauchen wir Kapital. Und wir wollen in diese Vergrünung 7 Milliarden Euro bis 2033 investieren. Das ist deutlich mehr, nämlich mehr als das Doppelte, als wir uns bisher vorgenommen hatten. Wir hatten bisher eine Zielzahl von 3 Milliarden in 10 Jahren und wir werden diese Zielzahl eben auf mehr als 7 Milliarden Euro in den nächsten Jahren verdoppeln. Damit das größte Wachstumsprogramm in der Geschichte der MVV anstreben. Wir realisieren damit die für die Energiewende notwendige Tempobeschleunigung aus eigener Kraft und mit einem zur MVV passenden unternehmerischen Gesamtkonzept, dem Mannheimer Modell, seinen Bausteinen und mit den dazugehörigen Nachhaltigkeits- und Dekarbonisierungszielen. Lassen Sie mich auch da vielleicht einmal volkswirtschaftlich hinzufügen, wenn Sie sich das Sachverständigengutachten der Wirtschaftsweisen von vor einigen Wochen vor Augen führen, dann sagen die Wirtschaftsweisen in den Teilen, wo sie einer Meinung sind, ganz deutlich, Deutschland braucht Investitionen in einen modernen Kapitalstock. Genau das werden wir mit den 7 Milliarden Euro tun, in Transformationen investieren. Erste Aussage. Zweite Aussage, Deutschland muss in absolute Arbeitsproduktivität investieren. Ich sage bewusst in absolute. Die Wirtschaftsweisen befassen sich auch mit der relativen, die steht an der Stelle für mich aber mal nicht voran, sondern in absoluten. Wir haben zwar, das ist die Kernaussage, 46 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also so viel wie nie, aber wir müssen weiter in absolute Arbeitsproduktivität investieren, also mehr Menschen in Produktion bringen und genau das tun wir. Wir wachsen nämlich in Transformationsthemen, habe ich eben einleitend bei den Mitarbeiterzahlen genannt. Und wenn wir die 7 Milliarden dann schrittweise umgesetzt haben, dann wird das auch weiter in neuen Arbeitsplätzen sich ausdrücken. Also wir tun mit unserer Strategie genau das, was der Sachverständigenrat für Deutschland empfiehlt. Wir wachsen in transformativen Kapitalstock und wir steigern absolute Arbeitsproduktivität. Das ist dann auch die Basis, von der wir abspringen können in die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Auch die ist natürlich richten wir wieder am operativen Ergebnis aus, also jenseits von Veräußerungseffekten. Die relativ passende Zahl des Vorjahres, ich habe das einleitend genannt, 747 Millionen, die aber durch die Sondereffekte aus dem Energiehandel beeinflusst war, die sich in diesem Jahr 2024 nicht wiederholen wird. Zudem geben wir, und das verwundert, glaube ich, uns alle nicht, diese Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erneut vor dem Hintergrund hoher Gesamt- und energiewirtschaftlicher Unsicherheiten ab. Wer wollte das vor dem Hintergrund des gestern getroffenen Kompromisses, der ein haushalterischer zunächst mal war, der jetzt energiewirtschaftlich natürlich übersetzt werden muss, was heißt das für die zur Verfügung stehenden Mittel auf der Seite der Transformation der Energiewirtschaft aus dem KFT. Das kommt sicherlich in der Unsicherheit dazu. Insgesamt rechnen wir aber damit, dass die Energiebranche und damit MVV mittel- bis langfristig tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt bleiben wird, auf die wir uns seit Jahren einstellen, die wir auch für notwendig halten, weil wir eigentlich in den letzten zwei Legislaturperioden zu wenig in die Transformation des Energiebereichs investiert haben. Wir beobachten alle für unser Geschäft relevanten Entwicklungen kontinuierlich und wirken mit unseren Maßnahmen darauf hin, dass das Chancenprofil trotz aller Herausforderungen möglichst ausgewogen bleibt. In Summe hängt die Ergebnisentwicklung insbesondere an den Witterungs- und Windverhältnissen, den Großhandelspreisen an den Energiemärkten, den Abfall- und Biomassepreisen, den Beschaffungskosten für Brennstoffe und CO2-Zertifikate, der Anlagenverfügbarkeit sowie der Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds insgesamt. Zudem ist die Entwicklung und Vermarktung von PV- und Windprojekten generell durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Wir kommen deshalb in Summe dazu, dass wir operativ ein Ergebnis von 400 Millionen Euro und eine Schwankungsbreite um plus minus 10%, also von 360 bis 440 Millionen Euro für 2024 erwarten. Das ist, wenn man 2023 als Sonderjahr einmal ausnimmt, deutlich über dem Niveau der vergangenen Jahre. Das heißt, wir kommen dahin, dass wir als MVV einen ersten Niveausprung in der Ergebnisentwicklung ab 2024 dann tatsächlich realisieren können, der, wenn ich mal gerade gesagt 2023 ausklammere, immerhin 100 Millionen oder 30% über dem liegt, was wir perspektivisch in den Vorjahren höchstens erwirtschaftet haben. Aus heutiger Sicht werden auch unsere Investitionen bei im Wesentlichen unveränderten Schwerpunkten, also in Wärmewende, in Stromwende, in Kundenlösungen, im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich ansteigen. In Summe, meine Damen und Herren, ein gutes Geschäftsjahr 2023 mit einem markanten Ergebnis, das uns in die Lage versetzt, auf der Basis dessen, was wir an Ergebnis dann auch im Haus halten können, also nach Ausschüttung der Dividende halten können, also thesaurieren können, dass wir uns zu einer Fortschreibung der Strategie entschlossen haben, Klimaschutz unternehmerisch erfolgreich umzusetzen, war und bleibt das Markenzeichen der MVV in den nächsten Jahren. Auf der Basis dessen, was wir an Zuversicht und an Entschiedenheit bei der Umsetzung in den letzten Jahren, Monaten gesehen haben, glauben wir, dass wir uns diesen zusätzlichen Ambitionsschritt tatsächlich vornehmen sollten und damit MVV weiter stabil und resilienter sogar weiter entwickeln können. Das wäre einmal der Durchgang durch das Geschäftsjahr mit der Fortschreibung der Strategie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns nun auf Ihre Fragen.